So mancher fragt sich, wem oder was können wir denn noch glauben? Worauf können wir unser Vertrauen setzen? Täglich werden unsere Briefkästen mit Angeboten quasi so bombardiert. Viel Information kommt. Und ja, sehr viele sagen schon, es reicht, keine Werbung. Es wird uns gesagt, schnell zugreifen, sonst wird diese einmalige Chance an dir vorübergehen. Wenn wir den Fernseher anschauen oder den Radio einschalten, dann wird uns in den Nachrichten so ein wechselseitiges Bild gemalt. Ja, mit der Wirtschaft, da geht's bergab. Ob wir die Krise schaffen, dann, naja, wir werden sie schon schaffen. Wir werden es schon in den Griff bekommen. Prognosen gehen in diese Richtung oder in jene Richtung. Wie wird das sein mit der Energiewende? Sie kostet uns Milliarden. Wie werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten leben? Auf dem Buchmarkt, wenn wir da hineinschauen, gibt es auch viele Angebote. Sie versprechen, dass das Leben durch dies oder jenes erleichtert wird. Schlankheitskuren werden angeboten mit Bildern, vorher dick und dann dünn. Und zu jedem Wundermittelchen, das gezeigt wird, gibt es auch wieder eine Gegendarstellung von unzufriedenen Kunden. Was können wir noch glauben? Wem können wir noch glauben? Eine Frage, die sich die Menschen zu allen Zeiten auch stellen. Was ist denn vertrauenswürdig? Welche Information ist echt? Wenn wir mit Menschen sprechen, dann können sie vielleicht so gut reden. Und doch kann das, was sie sagen, geschönt sein, kann übertrieben gut oder auch übertrieben schlecht dargestellt werden. Manches erscheint so, als ob sie wirklich unser Bestes wollen. Und wir denken, sie wollen uns helfen, aber sie denken ja, unser Bestes wäre unser Geld. Und genau das wollen sie. Damals, zur Zeit der ersten Christen, war diese Frage genauso aktuell. Wem kann man glauben? Wer meint es denn wirklich, wirklich ernst? Ernst auch mit mir. Viele Worte werden gemacht. Ja, und bei vielem ist dahinter nur heißer Dampf. Aber wer ist denn von den Echten? Wer ist denn aus dem echten Holz geschnitzt und ist nicht einfach nur Spanplatte mit schönem Furnier drüber? Die Christen in Korinth waren umworben. Also man hat diese Gemeinde gesehen und man hat um diese Gemeinde geworben. Diese Gemeinde in Korinth hatte zuerst das Evangelium von Paulus gehört. Aber es kam nicht nur Paulus zu ihnen, sondern sie hatten auch Kontakt, regen Kontakt mit anderen Reisepredigern, mit Leuten, die auch von Jesus gesprochen haben. Vielleicht etwas anders, vielleicht etwas ungewohnter, aber sie redeten auch von ihm. Die Korinther wussten nicht immer die wirklichen Beweggründe dieser anderen Prediger, die zu ihnen kamen. Es scheint schon seinen Sinn zu haben, wenn Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 17 sagt, also 2. Korinther 2, Vers 17, wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. Es gab also damals Leute, heute wird es sicherlich auch noch geben, die Geschäfte mit dem Glauben machten, die die Leichtgläubigkeit der Christen ausnutzte und für ihre eigenen Zwecke missbrauchten. Das können Geldgeschäfte sein, aber es kann auch sein, dass sie auf Einfluss und Macht hinwirkten. Es waren damals nicht wenige, so schreibt Paulus. Wir sind ja nicht wie die vielen. Ja? Also es gab damals viele, die aus unlauteren Motiven etwas von Jesus weitersagten. Und dann sagt er von sich und von seiner Mannschaft, besonders Timotheus war da ja gemeint, dass sie aufrichtig sind und in Verbindung mit Christus leben und reden, also in Lauterkeit. Nun, man kann ja das ja sagen, ich bin von den Ehrlichen, ich bin einer, der aufrichtig ist. Das kann doch jeder sagen, oder? Wie kann man das denn testen, ob derjenige aufrichtig ist und ehrlich ist? Wie geht denn das? Damals kamen Leute zu den Korinthern, die hatten sogar einen Kreis von Unterstützern. Die hatten sogar Empfehlungsbriefe mitbekommen. Wie begegnet Paulus einer irritierten Gemeinde, die erkennen will, wer es wirklich gut mit uns meint? Wie will Paulus aufs Neue den Korinthern sich selbst auch empfehlen? Wie will er aufs Neue in ihren Herzen Raum gewinnen? Vielleicht ist dies auch eine Hilfe für so manchen von uns. Schauen wir uns einmal den Bibeltext an, um den es heute geht. Es steht im 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Also 2. Korinther, Kapitel 3, 1 bis 6. In unseren kleinen Gemeindebibeln steht es auf Seite 1210. Ich möchte es einmal lesen, diesen Text. Da sagt der Apostel Paulus: Fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischernen Tafeln, nämlich eure Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber uns etwas zuzurechnen, als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Also das ist der Bibeltext. Und es geht darum, Paulus möchte zwei Dinge eigentlich machen bei den Korinthern. Einmal, sie sollen selbst mal überprüfen, wer ist denn bei den Echten? Wem kann man denn glauben? Und das Zweite ist, er möchte sich natürlich selbst empfehlen. Ja? Er möchte, dass die Korinther ihr Herz dem Paulus wieder zuwenden. Das Erste, was hier wichtig ist, was mir hier aufgefallen ist, ist dies, der Einsatz des Apostel Paulus. Man konnte dem Apostel Paulus sicherlich einiges nachsagen, aber eines war offenkundig. Er war nicht faul. Er war fleißig. Er schreibt es auch in Vers 3 von dem Dienst, den er mit seiner Mannschaft in Korinth getan hat. Und dies konnten die Korinther bestätigen. Ja, Paulus war da. Ja, Paulus hat uns besucht. Ja, Paulus hat uns das Evangelium gesagt. Paulus hat dies und jenes getan. So lange war er hier. Paulus war mit Leib und Seele bei ihnen. Vers 1, er ist sich sicher, dass er sich eigentlich den Korinthern gegenüber nicht noch einmal empfehlen muss. Denn die Korinther kannten den Paulus. Sie kannten sein Leben. Damals war es unter den weit verstreuten Gemeinden sogar üblich, Empfehlungen für unbekannte Christen weiterzugeben. Das hat Paulus übrigens auch gemacht. Im Römer Kapitel 16, Vers 1, da sagt er ausdrücklich, ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe an, die im Dienst der Gemeinde in Kenchrea ist. Ein Empfehlungsschreiben. Oder in Kolosser 4, Vers 9, mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Also auch da wieder eine Empfehlung für den Onesimus. Oder auch in der Apostelgeschichte 18, Vers 27. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder an die Jünger dort und empfahlen ihnen, ihn aufzunehmen. Also Empfehlungen gab es. Das gibt es übrigens auch hier in Traunreuth, wenn jemand von einer Gemeinde in eine andere wechselt und dann wird auch nachgefragt, hast du ein Empfehlungsschreiben oder wie denken die Geschwister dort, was du hierher gekommen bist. Aber bei Paulus war das bekannt. Paulus war dort bekannt. Er brauchte doch keinen Brief. Was hatten die Korinther denn erlebt? Paulus berichtet es in seinem ersten Korintherbrief. Also Paulus kommt nach Korinth. Was haben die Korinther, die dann eine Gemeinde gebildet haben, von Paulus erlebt? Er schreibt es im zweiten Kapitel. Da heißt es, also 1. Korinther Kapitel 2. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Paulus hat also nicht mit geschliffenen Worten die Leute irgendwie gefesselt. Er war nicht so der absolut tolle Redner. Aber er hat eines gewusst, das Zentrum des Evangeliums. Seine Botschaft war klar. Der Herr Jesus hat für eure Schuld am Kreuz sein Leben gegeben. Und das hat er immer wieder gesagt. Das hat er verkündigt. Und was tat der Paulus noch dabei? Bei diesen einfachen Worten, bei dieser einfachen Predigt, vertraute er Gott. Sagt also, wenn da was passiert bei diesen Leuten, dann weiß ich, Paulus, hundertprozentig, dass das nicht aufgrund meiner Überredungskünste war. Ich habe dort gestottert oder ich habe die Worte nicht immer gut gefunden. Also so die Sätze. Ihr habt vielleicht auch manchmal ein Beispiel hier vorne. Aber eines ist wichtig. Die Botschaft von Jesus, dass er für euch gestorben ist und dass derjenige, der sich auf ihn verlässt, dass er seine Schuld vergeben bekommt, ewiges Leben hat. Diese Botschaft wurde immer wieder klar und deutlich von Paulus gesagt und er vertraute auf Gott, dass er diese einfachen Worte nutzt. Und Gott hat tatsächlich durch Paulus gehandelt. Und das ist mein zweiter Gedanke. Ja, wer ist bei den Echten? Die Veränderung der Korinther. Von den Korinthern heißt es, dass sie der Brief von Paulus seien. Paulus hat mit seinem Einsatz die Grundlage für den Glauben der Korinther gelegt. Also er braucht keinen Brief, ihr seid mein Brief, so sagt Paulus. Aber er hat nicht nur alleine in ihr Leben geschrieben, sondern sie waren auch der Brief Christi. Gott hat in ihr Leben hineingeschrieben. So wie die Korinther leben, so werden sie von den übrigen Menschen wahrgenommen, dass sie Leute sind, die von Paulus zuerst mal beeinflusst waren. Paulus war ja dorthin gekommen und er hat von Jesus gesprochen. Die Gemeinde hier in Traunreuth, als sie noch jung war, war ganz klar, die Gemeinde, in der Lorenz und Selma Wagentin gewirkt hat. Die Älteren von uns wissen das noch. Man hatte Traunreuth mit Lorenz und Selma Wagentin zusammengebracht. Ja, ist klar, waren die Missionare. Er hat gepredigt, sie hat die Kinderarbeit gemacht und die Gemeinde wuchs. Somit war sie auf der einen Seite auch in gewisser Weise ein Brief von Lorenz und Selma. Sie haben nämlich reingeschrieben. Mit der Zeit kamen andere Prediger und so weiter. Und jeder hat auch die Gemeinde in gewisser Weise mitgeprägt. Aber das Wichtigste ist, dass Gott prägt. Der Herr Jesus soll uns prägen. Wieso soll Paulus sich bei den Korinthern empfehlen? Sie sind seine geistlichen Nachkommen. Sie waren von der christlichen Seite ein weißes Blatt, zuerst, denn sie kannten ja Christus gar nicht, und dann hat er sie christlich beschrieben. Und was sie dadurch erlebt haben, ist, sie wirklich durch Paulus haben sie den Herrn Jesus kennengelernt. Sie haben also durch Paulus den Herrn Jesus kennengelernt. Und das ist mein dritter Punkt. Die Kraft Gottes. Paulus bekennt sich dazu. Er sagt in Vers 5, also 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 5, nicht, dass wir tüchtig sind, obwohl das hätten die Leute sagen können. Ja, Paulus war oft hier und er hat viel gemacht. Aber Paulus, wenn er selbst dann über sein Leben nachdenkt, was hat denn wirklich was gebracht? Nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Gott ist derjenige. Und dies ist kein frommes Reden nach dem Motto, so klinge ich besonders geistlich. Ne? So kann man ja auch reden. Ja, alles ist von Gott, aber letztendlich im Herzen rechnet man sich das ja doch zu. Das ist ein frommes Getue. Er meint es wirklich echt und ernst. Paulus weiß zutiefst und er ist zutiefst davon überzeugt, so kam ich nach Korinth. Er hoffte, dass Gott seine einfache Rede zu seiner Ehre benutzt. Und er tat es. Gott ist es, der es schafft. Gott hat ihnen in Vers 3 den Geist in ihre Herzen gegeben. Das konnte Paulus nicht. Gott hat auch den Paulus tüchtig gemacht, Vers 4. Damit er überhaupt einen Eingang bei den Korinthern bekommen konnte. Es war letztendlich alles Gottes Kraft gewesen. Noch einmal zu dem Gedanken, wem kann man denn trauen? Wer ist glaubwürdig? Nicht der ist automatisch glaubwürdig, der viel und schön spricht. Ja? Also Redner, ja, die nur reden, schwierig. Man braucht Zeit, um den anderen kennenzulernen. Die Korinther kannten Paulus. Kennenlernen ist immer gut. Das gilt das auch heute. Erst den Menschen etwas näher kennenlernen, ihn ansehen, mit ihm reden, mit ihm Zeit verbringen, beobachten. Wo ist er denn zu Hause? Wie verbringt er seine Freizeit? Wie verhält er sich in seiner Familie? Und so weiter. Erst kürzlich habe ich wieder erfahren, dass jemand durch eine Internetbekanntschaft sein Leben in große Not gebracht hat. Sie hat jemanden Vertrauen geschenkt, den sie eigentlich nur von seinen Worten kannte. Und diesen Worten hatte sie dann auch Glauben geschenkt. Ja, umgezogen, viel Geld ausgegeben, in große Armut hineingekommen. Schrecklich. Wenn man nur auf Worten vertraut. Vertraue demjenigen, den du kennst und nicht, der einfach nur schöne Worte sagt. Dies sollte man allgemein beachten. Wie ist es nun im Reich Gottes? Wie ist es im geistlichen Leben? Wie ist es bei den Dienern Gottes? Wer empfiehlt denn diese Leute? Gott selbst empfiehlt. Er empfiehlt Menschen. Er empfiehlt denjenigen, der sich zum Dienst und zu seinen Leuten stellt. Offenbar sind Kindermitarbeiter jemand oder Leute, die bei Kindern arbeiten, die nicht einfach nur darüber sprechen, sondern die das auch tun. Und ein Missionar ist einer, der das Evangelium weitergibt. Nicht man sollte weitergeben, sondern der das tut. Ein Prediger predigt und ein Beter betet. Es ist klar, dass dies zuallererst sichtbar ist. Es gibt keinen Kindermitarbeiter, der nur eben darüber spricht, wie man es auch besser machen kann und so weiter, aber der nicht anpackt. Und genauso ist es klar, dass niemand Missionar ist, wenn er nicht evangelistisch unterwegs ist. Wenn er nicht auch Menschen im Einsatz zu Jesus führen will. Das heißt nicht, dass er es immer kann, aber der das will. Worte sind nett, aber manchmal lügt man sich selbst etwas in die eigene Tasche. Man redet und redet und denkt seine eigenen guten Vorsätze, die man vielleicht für die Zukunft hat, wären schon so etwas Ähnliches wie eine Verwirklichung. Ist es aber nicht. Das sind Vorsätze. Vorsätze sind auch wichtig. Ja? Ohne ein Ziel zu wissen, wo man hinsteuert, da geht es gar nicht. Aber denk noch nicht, dass es die Tat wäre. Denk auch nicht so, wenn dies oder jene sich in meinem Leben ändern würde, dann könnte ich ein guter Mitarbeiter im Reich Gottes sein. Denk nicht so. Ich habe einen älteren Bruder kennengelernt und ja, wir hatten öfter über Gottes Reich und so weiter gesprochen. Und er hat oft darüber geredet, dass die Gemeinde ihn sehr beschnitten hat. Er würde gerne für Gott arbeiten, aber man hat ihn nicht gelassen. Er konnte leider viel zu wenig dienen. Wisst ihr, ich hatte bei diesem Gespräch irgendwo dann auch das Gefühl bekommen, es ließ mich nicht los, da ist so eine Fassade. Man hat sich hinter einer Fassade versteckt. Die anderen sind schuld, dass ich mich nicht für Gott einsetzen kann. Glaub doch nicht, dass die Werke, die Gott für seine Erlösten vorbereitet hat. Epheser 2, Vers 10, da steht es. dass diese Werke durch Umstände oder durch andere Personen gehindert werden. Du würdest gerne, aber die Umstände schneiden das einfach ab. Kann das sein? Ist Gott schwächer als die Umstände, in denen er dich sogar hineingestellt hat? Ist er schwächer? Wer betet? Guter Vater, gebrauche mich in deinem Reich. Schenke mir Möglichkeiten in meinem begrenzten Umfeld, dir zu dienen. Dies Gebet wird hundertprozentig erhört. Ja. Dieses Gebet wird beantwortet. Vielleicht wird Gott nicht so antworten, wie du es dir vorstellst. Vielleicht wird er dich zuerst durch kleine Dinge in Treue erziehen. Kann ja möglich sein. Aber dann wirst du auch größere bekommen. Aber du wirst nicht ohne Dienst für ihn sein. Und wie wird der Dienst sein? Durch die Kraft Gottes wird es ein gesegneter Dienst sein. Gott macht seine Diener tüchtig. Dem Kindermitarbeiter wird es immer besser gelingen, eine Kinderstunde zu halten. Sicherlich hat das mit Übung zu tun, aber auch mit dem Segen Gottes. Ja. Der Übersetzer wird immer besser übersetzen können. Sicherlich hat es mit Üben zu tun, aber auch mit dem Segen Gottes. Dem Missionar wird es auch geschenkt werden, Menschen zu Christus zu führen. Der Prediger wird von Gott gebraucht, dass da und dort Menschen auferbaut und im guten Sinn ermahnt werden. Wen Gott tüchtig macht und gemacht hat, der wird irgendwo auch ein Segen sein. Und er wird Segen erleben. Der die Talente und die Pfunde verteilt, hat Interesse, dass die Talente und die Pfunde vermehrt werden. Und zwar durch die Arbeit des Arbeiters. Sicherlich gibt es auch Ausnahmen. Und wir können hören von Missionaren, die 30 oder 40 Jahre sich für das Reich Gottes eingesetzt haben und dann nichts sahen. Aber ich denke, das ist eine Ausnahme. Für uns und unser Leben soll das nicht so schnell ein Trost werden. Wir sehen, oder naja, es kommt ja doch nichts. Wir sollten vielmehr auch dafür beten, Herr, schenke Frucht. Ich möchte aussehen, wenn wir das zum Beispiel in Waging tun. Denk nicht gleich, ach, das bringt ja sowieso nichts. Warum machen wir das? Nein, das Wort soll ausgesät werden und das Gebet kommen, schenke Frucht. Wir wollen bereit sein. Wozu hat Gott die Christen erhoben? Wie sollen sie sich verstehen? Und dazu komme ich noch zum letzten und vierten Punkt. Und zwar zum Diener des neuen Bundes. In Vers 6, in diesem Abschnitt, wird manchmal ja ein falscher Gedanke so hofiert. In diesem Vers steht, der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Manche sagen, naja, die Bibel, sind ja viele Buchstaben drin, Buchstaben tötet, aber der Geist, der macht lebendig, das bedeutet, lass dich nicht vom Wort Gottes führen, sondern vom Geist, der in dir ist, lass dich führen. Denn der Buchstabe bringt uns ja nicht weiter, der tötet ja ab. Auf Neudeutsch heißt es, folge deinem Bauchgefühl, also so wie du dich gerade empfindest. Und wer dies denkt, ist ganz und gar verkehrt, und folgt deiner Irrlehre, die den Menschen hundertprozentig in die Irre führt. Denn sie löst ihn von dem guten Wort Gottes. Wer daran festhält, wird verwirrt. Also das heißt, ich denke nur das, was ich selbst empfinde. Wer daran festhält, der wird verwirrt und kommt letztendlich um. Der Buchstabe ist nämlich nicht die Bibel, sondern der Buchstabe wird als Synonym für das alttestamentliche Gesetz gebraucht. Paulus sagt, dass er Diener des neuen Bundes ist und nicht des Buchstabens. Der neue Bund sagt den Menschen, Christus ist gekommen, um durch seinen stellvertretenden Sühnetod Menschen, die an ihn glauben, zu retten. Das ist der neue Bund. Menschen sind verloren, aber wer an Christus glaubt, wird gerettet. Aber was tut der Buchstabe? Was tut das alttestamentliche Gesetz? Es macht deutlich, dass der Mensch die Gebote nicht halten kann. Es macht deutlich, dass der Mensch ein Sünder ist und den Tod somit verdient hat. Das Gesetz zeigt den Tod auf. Wenn du dich daran hältst, wirst du hundertprozentig sterben. Das Gesetz tötet. Das Gesetz zeigt, dass der Mensch sich nicht retten kann. Der neue Bund zeigt das Leben auf. Er zeigt auf, dass der Mensch durch Christus den Geist bekommt, der ihm das Leben schenkt. Somit ist sogar beides wichtig. Der Mensch muss auf der einen Seite wissen, er kann sich selbst nicht retten, dass er ganz und gar verloren ist. Und auf der anderen Seite muss er wissen, dass Christus die Rettung ist. Wenn nun Christen Diener des neuen Bundes sind, dann legen sie ihren Schwerpunkt auf die Rettung. Sie rufen zu Christus. Gott reicht durch Christus dir die Hand zum Bund. Gott will sich mit dir zum ewigen Leben verbünden. Schlage in die ausgestreckte Hand Gottes ein. Worum ging es heute? Wem kann man trauen? Wer ist echt? Dabei ging es darum, dass Worte viel zu wenig sind. Paulus, der um wieder Vertrauen bei den Korinthern warb, machte deutlich, zum einen, ich habe mich um euch bemüht. Ich habe gearbeitet. In Vers 3 wird es deutlich gemacht, unser Dienst. Das zweite, ihr Korinther habt Segen durch meine Arbeit erfahren. Vers 3 auch wieder die Aussage, ihr seid ein Brief Christi. Das ist passiert. Drittens, Gott ist es, der alles wirkt. Auch die Vers 5 heißt es, wir sind tüchtig nur von Gott. Und viertens, wir dienen dem neuen Bund. Zentrum unserer Verkündigung ist Kreuz und Auferstehung von Jesus. Wer kann sich bei einer Gemeinde empfehlen? Es ist derjenige, der sich müht, dessen Arbeit schon in der Vergangenheit Segen gezeigt hat und der davon überzeugt ist, dass Gott vor allem und letztendlich in allem wirkt und der Kreuz und Auferstehung im Mittelpunkt hat. Möchtest du auch ein solcher Diener sein? Amen.